Der Text für den heutigen Abend ist aufgezeichnet im Propheten Jesaja, Kapitel 33, Vers 22. Denn der Herr ist unser Richter, der Herr ist unser Meister. In der hebräischen Sprache kann man das auch Gesetzesgeber nennen. Der Herr ist unser König, der hilft uns. Lasst uns noch einmal die Augen schließen im Gebet. Wir danken dir, Herr, für diese Gnade, dass wir uns heute Abend so reichlich hier versammeln dürfen in dieser Kirche. Segne diese Gemeinde, segne jeden Pfarrer hier. Schenk ihnen Freudigkeit und Freimütigkeit und Freudigkeit, voranzugehen. Denn Herr, du hast gesagt, wer seine Hand an den Pflug legt und schaut zurück, ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. Herr Jesus, sei du nun unter uns in deiner Auferstehungskraft und segne uns über Bitten und Verstehen. Amen. Das Wort Gottes sagt uns, der Herr ist unser Richter, der Herr ist unser Gesetzesgeber, der Herr ist unser König, der wird uns helfen. Ich weiß nicht, ob es einen anderen Vers gibt in der Bibel, der so viel enthält wie dieser Vers. Ich glaube, dass das Wort, dass die Bibel buchstäblich Gottes Wort ist und dass alles inspiriert ist vom Geiste Gottes. Aber menschlich gesprochen, erlauben Sie mir zu sagen, dass dies ein Vers ist, der fast das Ganze, die ganze Heilsbotschaft und das ganze Evangelium umschließt und in sich fasst. Der Herr ist unser Richter, der Herr unser Gesetzesgeber, der Herr unser König, der wird uns helfen. Und wenn es je eine Zeit gegeben hat in der Menschengeschichte, wo alle Welt dieses hören sollte, ist es heute. Vom Kleinsten bis zum Größten. Die Politiker sind nicht ausgeschlossen. Die Pfarrer, die Universitäten, jeder groß und klein muss wissen, dass der Herr unser Richter ist, unser Gesetzesgeber und unser König. Und die Hilfe kommt nur von ihm. Wir sind sehr hilfebedürftig in diesen Tagen. In aller Welt gibt es Probleme, in allen Ländern, in allen Regierungen. Und darum ist es Zeit, dass in dieser gottlosen Zeit wir uns zu Gott wenden. Es gibt natürlich einige fromme Menschen, die sagen, ach, das ist ja nur eine Erfüllung der Prophezeiungen, dass in der letzten Zeit es eine Zeit des Abfalls sein wird. Und es muss so gehen und es muss so sein und begeben sich dann auf dem Sofa, im Ruhestuhl und ruhen dabei aus und schlafen weiter mit ihrem Schlaf. Denken Sie sich mal, wenn die Reformatoren, wenn Martin Luther das gesagt hätte, wenn Calvin das gesagt hätte, wenn Zwingli das gesagt hätte, hätte es nie eine Reformation gegeben. Es ist Torheit und Blödsinn, uns zu beruhigen und uns in den Schlaf zu begeben und sagen, ja, das muss so sein. Das muss nicht so sein. Wir beten im Vater unser, dein Reich komme. Wissen wir, worum wir beten, wenn wir sagen, Herr Gott, lass dein Reich kommen in dieser Welt. Dann fahren wir fort und sagen, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Dafür streiten wir. Darum kämpfen wir. Natürlich hatte Gott diese Welt, der Satan, die Welt übernommen und ist sozusagen der Siegesheld heute in der Welt, weil die Christen geschlafen haben. Das sehe heute nicht so in der Welt aus. Wenn wir eine Christenschar gewesen wäre, wie wir eben gesungen haben. Die Christen sind das Licht der Welt. Die Christen sind das Salz der Erde. Wenn Sachen verfaulen, dann müssen wir uns fragen, ist das Salz dumm geworden? Wenn es dunkel in der Welt ist, warum ist es dunkel? Leuchtet das Licht nicht mehr? Wo sind die Christen? Und lieben Freunde, darum ist es gut, dass wir uns daran erinnern. Und besonders die, die das Vaterunser beten. Wir bitten darum, dass Gottes Wille auf Erden geschehe, wie im Himmel. Aber leider bewegen wir nicht den kleinsten Finger. Wenn ein Mann eine Frau hat und setzt sich mittags an den Tisch, und sieht nur leere Teller vor sich, keine Suppe, kein Fleisch, kein Gemüse. Da sagt die liebe Frau, wo ist denn das Essen? Und sie sagt, ja, ich weiß auch nicht. Dann sagt, ja, wozu bist du denn hier? Ja, ich habe gebetet, gib uns heute unser täglich Brot. Aber ist noch nicht gekommen. Und hält die Hände auf den Schoß. Und sagt, ich warte, dass der liebe Gott uns die Mahlzeit bringt. Wenn er ein geduldiger Mann ist, dann wird er sagen, du, ich jage dich nicht weg, aber ich schicke dich zu deiner Mutter, dass sie dich lehrt, wie man kocht. Wenn man auch betet, unser täglich Brot gib uns heute. Eine Frau, die das betet und nicht zum Hirt ging und zum Ofen, und das Gemüse bereitet, ist eine dumme Frau. Und die Christen, die beten, lass dein Wille geschehen auf Erden wie im Himmel. Und tun gar nichts. Darum sind dumme Männer. Und vielleicht eine dumme Frau zu sein, ist nicht so schlecht wie ein dummer Mann. Wir beten darum und sagen, lass dein Wille geschehen auf Erden, so wie im Himmel. Und im Himmel geschieht nur Gottes Wille. Und dann fügen wir hinzu, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit bis in Ewigkeit. Die weltlichen Reiche vergehen, wissen Sie ja auch, das Dritte Reich, wie lange hat das gehalten? Die irdischen Reiche vergehen. Die Menschen in der Politik sind nicht zu beneiden. Ihr Reich ist nur von kurzer Frist. Aber wir Christen haben das ewige Reich, das nimmer vergeht. Hindurch durch alle irdischen Reiche besteht das Reich Gottes. Und wir sind dazu berufen und dazu bestimmt, alle Welt zu beeinflussen. Auch die führenden Männer dieser Welt. Und ihnen zu sagen, ihr als Führer und Leiter und Politiker, denkt daran, dass Gott der Richter ist. Dass Gott der Gesetzesgeber ist. Dass Gott der König ist. In Südafrika stehen wir vor einem neuen sogenannten Südafrika. Die Kommunisten sagen, die das Land übernehmen wollen, es wird der Paradies sein auf Erden. Wir sagen ihnen ja, wir verkündigen das Evangelium auch in der Sowjetunion, den verschiedenen Staaten. Vor 2 Monaten waren wir in Sibirien, haben manches Interessante erlebt und alles zu krönen, auf den Heimweg in einem russischen Flugzeug einen halben Absturz. Gott sei Dank, dass er nur halb war. Aber wäre ganz gewesen, dann wären wir gut aufgehoben heute. Denn droben ist es viel besser als hier. Aber wir haben gesehen, was das bedeutet, wenn etwas mit einem großen Flugzeug verkehrt geht. Sie sagten nur, es ist ein technischer Fehler. Mir sagen die nicht. Aber da rechnet man damit, dass irgendeinen Augenblick man vor dem Herrn stehen muss, vor den Richter, den Gesetzesgeber und den ewigen König. Aber Gott sei Dank, dass er uns auch Rettung geschenkt hat in dem Augenblick, als wir auf dem Boden waren und ich aus dem Fenster schaute, da sah ich nur Gras an meiner Seite. Ich dachte, ja, wo sind wir denn jetzt gelandet? Und dann kam eine Stewardess und sagte, das war eine Notlandung. Aber fürchten Sie sich nicht, um ins Flugzeug zu gehen. Da geschehen nicht so viele Unglücke wie in den Autos. Aber Ausnahme der Regel gibt es. Einige Russen, die sagten in der russischen Sprache, es muss wohl eine große Sünde unter uns sein, dass solches geschehen ist. Aber dann sagte ein Mitarbeiter in der russischen Sprache, es könnte auch vielleicht ein Gerechter unter uns sein, dass es nicht schlimmer geworden ist. Aber ich staunte darüber, dass die Russen so weit denken und dass die sogar ahnten, dass es vielleicht eine große Sünde geben muss unter uns. Das haben sie auch mit dem Jona gedacht. Aber wir leben in einer Welt, lieben Freunde, besonders im Westen, wo man sagt, jetzt ohne Gott, das neue Südafrika, unser Erzbischof Tutu, der anglikanischen Kirche, der hielt neulich einen Vortrag und sagte, der neue Staat, das neue Südafrika soll ein säkularer Staat sein. Das bedeutet ein Staat ohne Gott, ohne irgendetwas Geistliches. Man muss sich an den Kopf fassen und sagt, wie kann ein Erzbischof einer christlichen Kirche solches propagieren? Aber er sagt, wir müssen auch an den Islam denken und Hinduismus. Wie leiden die unter einem christlichen Staat? Fast jeder Feiertag ist ein heiliger Tag. Weihnachten, Ostern, Karfreitag, Pfingsten und obendrein noch jeden Sonntag. Lieben Freunde, wir brauchen uns des Evangeliums Jesu Christi nicht zu schämen. Auch unter den Moslems und Hindus. Die brauchen dieses Buch. Die brauchen das Evangelium Jesu Christi. Und wehe, wenn wir uns der Wahrheit Gottes schämen und ihnen nicht diese Botschaft bringen. Gott wird ihr Blut von unseren Händen fordern. Und irgendein Staat, irgendein Land ohne Gott geht Pech ab. Der Sozialismus und Kommunismus hat uns das gelehrt. Gehen Sie zu irgendeinem atheistischen Staat heute. Diese liegen am Boden. Fertig. Nicht nur in Afrika. Wir sind dankbar für den neuen Leiter Chiluba in Sambia. Das Land liegt am Boden. Alles ist kaputt wegen Atheismus. Aber der neue Mann, als der übernahm, sagte, ich nehme das Land ein im Namen Gott, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich freue mich über die Schwarzen, die den Mut haben, um für die Wahrheit zu stehen und sich des nicht zu schämen. Wenn ein Staatsmann solches sagt, im Namen des dreieinigen Gottes, nehme ich dieses Land ein, ist das erfreulich. Aber überall, jedes Land in der Sowjetunion liegt am Boden. Wenn wir die Menschen fragen, wie ist das möglich? Das größte Land der Welt, von einer Seite bis zur anderen, Ost nach West, ist circa 12.000 Kilometer breit. Das ist weiter als von hier bis nach Johannesburg, Kapstadt in Südafrika. Ein Land mit riesigen Bodenschätzen. Gold, Öl, reichste Boden der Welt. Und wenn man die Männer fragt, wie ist das möglich, dass solch ein reiches Land so am Ende ist, kaputt, zerstört, dann sagen sie, ja, wir haben Gold, wir haben Öl, aber wir haben keinen Gott. Und dass ich sage, Herr, gebrauche doch Russland, dass der Westen die Stimme und den Posaunenschall hört. Alles ohne Gott und wir sind verloren. Nach 1917 haben sie auf ihren Traktoren geschrieben, wir säen und wir ernten ohne Gott. Und wo sind sie hingekommen, dass es heute Menschen sind, die am Boden liegen? Überall, wo wir waren, wurden wir gefragt, ist ein Christ erlaubt, etwas zu verkaufen? Ich in meine Dummheit, ich sagte, Menschen, da ist das Land, pflanzt doch Kartoffeln, pflanzt Erbsen, dann habt ihr genug für euch selbst und dann verkauft ihr. Sie sagen, was, ein Verkündiger des Evangeliums, der sagt uns, wir sollen verkaufen? Verkaufen ist doch eine Sünde. Sie sagen, wie ist das möglich, dass man etwas kauft und dann es verkauft? Wir kaufen es zu 40 Rubel und verkaufen doch zu 80, das ist doch Sünde. Wir sagen ja, halt, das Verkaufen ist nicht Sünde. Aber sehen Sie die Mentalität. Über 70 Jahre des Sozialismus. Die kennen, die wissen nicht, was Verkaufen ist. Wir sagen, das können Sie, Sie können kaufen. Rechnen Sie Ihren Transport dazu und Ihre Arbeit und Mühe. Machen Sie denn einen Profit, nicht, dass man den Menschen übers Ohr haut und verkauft den dementsprechend. Ja, aber ist das Verkaufen nicht zu eine große Versuchung? Weil wenn ich etwas verkauft habe und habe geschmeckt, was das bedeutet, es zu verkaufen, dann werde ich ja in die Versuchung geraten, um auch Pornografie zu verkaufen. Also man redet mit diesen Menschen wie mit kleinen Kindern. Und das sind weiße Völker. Und lieben Freunde, wenn ohne Gott nach 70 Jahren ein Volk so weit ist, nun entschuldigen Sie, dass manche nicht wissen, wie eine Toilette zu bauen, dann ist das schlimm. Menschen wie wir, aber ohne Gott. Aber heute sollen unsere Kinder erzogen werden, ohne Religion, ohne Christentum, ohne Gebet. Wo führt das hin? Da bedeutet ein Freibekenntnis und dass wir stehen und sagen, nein, Christus in den Schulen, Gott überall. Gottlos wollen wir nicht sein. Das ist auch nun der Trend in Südafrika. Im nächsten Jahr, im Mai, sollen Wahlen sein. Ob es tatsächlich Wahlen gibt, wissen wir nicht. Wahlen müssen frei und fair sein. Warum sage ich dieses? Demokratie für Afrika ist etwas ganz Unbekanntes. Sie wissen nicht, was das bedeutet. Sie sagen, man kann doch nicht mit der Opposition regieren unter einem Dach. Das geht doch nicht. Aber wir tun alles dran setzen, um die Christen und das ganze Volk zu erreichen und lehren sie und sagen, ja, schaut her, so wird's gemacht. In Südafrika gibt es 26 verschiedene Parteien. Nun, wo die Parteien sind, zum Beispiel in Soweto, da sagt eine Partei, wir haben von dieser Straße bis zu der Straße. Und das bedeutet, keine andere Partei darf da sein. Wenn ein anderer herkommt und gehört nicht zu dieser Partei, wird er geköpft, wird er mit der Halskrause verbrannt. Heute noch wird er getötet. Und dann von der Straße weiter, das Gebiet ist eine andere Partei. Nun geschieht es, dass ein Christ in diesem Gebiet wohnt und seine Kirche ist in anderem Gebiet. Aber er kann nicht mehr in die Kirche gehen. Wenn er dorthin geht, wird er getötet wie ein Hund. So fließt das Blut. Das sind nun Mensch Sachen, die Sie vielleicht nicht hören hier in der Außenwelt. Vieles wird verschwiegen. Aber dann sagen wir, wie können dann Wahlen stattfinden, wenn es so aussieht? Am Beginn dieser Reise hatten wir einen jungen Mann, der jetzt sein Abitur abschließt und bei uns auf der Missionsstation das macht. Der kommt von Soweto. Er war in einer Schule, wo 2000 Kinder Studenten waren in dieser Hochschule. Dann kamen die Politiker und sagten, so, jetzt kein Christentum mehr, ihr müsst euch alle an eine Partei schließen. Die Christen sagten nein. Sie sagten, wenn ihr das nicht tut, verbrennen wir die Häuser eurer Eltern und wir töten euch. Die Kinder gingen nach Hause, teilten es ihren Eltern mit und sagten, was sollen wir machen? Die Eltern sagten, Kinder, verleugnet lieber euren Glauben, als dass unser Haus abgebrannt wird. Verleugnet lieber Jesus Christus. Dann unter diesen 2000 Studenten waren nur 5, die sagten, wir können den Herrn nicht verleugnen. Dann wurden die 5 hergerufen und gesagt, schaut her, wenn ihr nicht aufhört mit eurem Christentum, mit eurem Glauben, bringen wir euch um und verbrennen eure Häuser. Sie gingen zurück, 4 von diesen 5, und sagten, Vati, Mutti, was sollen wir machen? Die Eltern, die sagten, Kinder, verleugnet lieber euren Glauben. 4, 2 Mädchen, 2 Jungs, die gingen zurück und sagten, so, wir machen Schluss mit dem Christentum und schließen uns nun an. Wir gehören zu der Partei. Aber ein junger Mann, der sagte, nein, auf keinen Fall kann ich meinen Herrn verleugnen. Er ist für mich am Kreuz auf Golgatha gestorben. Er hat sein Leben für mich gegeben. Ich kann ihm nicht den Rücken kehren. Er ging aber nicht zu seinen Eltern, aus Furcht, dass sie ihn dazu zwingen möchten, um den Herrn zu verleugnen. Dann wurde ihm gesagt, du, wenn du dich nicht bei uns anschließt, dann kommt unser Boss, unser Chef. Er sagt, ich werde den Herrn nicht verleugnen. Den nächsten Tag kam ein roter Mercedes an. Der Boss der Partei kam. Die Politiker haben die Schulen übernommen. Die Büros der Lehre gehören nun zu den Parteien. Die regieren nun. Der Rektor der Schule, er liebte diesen jungen Mann und sagte ihm, du, verleuchte doch deinen Glauben. Das kostet dir die Halskrause. Du wirst getötet. Ich will nicht die Polizei hier haben, dass sie deine Leiche wegholen. Er sagte, Sir, ich kann den Herrn Jesus nicht verleugnen. Er ist für mich in den Tod gegangen. Und wenn ich für ihn sterben muss, ist das eine Ehre für mich. Dann wurde er schon gerufen. Sie gingen in einen anderen Raum. Da saß der Chef, der Boss und die ganze Mannschaft in einem großen Kreis. Und er musste in der Mitte stehen. Er kannte den Boss sehr gut. Vor einiger Zeit hat der Boss einen anderen Jungen vor ihm ermordet. Er ist ein Mörder und liebt das Blutvergießen. Und er sagte sich, jetzt ist meine letzte Stunde angebrochen. Der Boss kam auf ihn zu und sagt, junger Mann, hier ist ein Buch. Das war das Parteibuch. Schreib nur deinen Namen nieder, dann bist du frei. Wenn nicht, ist das dein Tod. Er sagt, entschuldigen Sie, Ich kann das nicht, ich bin ein Christ. Dann holt er seine Pistole heraus, tat sie auf den Tisch und sagt, deine letzte Warnung, unterzeichne. Er sagt, nein, ich bin entschieden für Jesus Christus. Da nahm der Mann die Pistole, legte sie an seine Stirn und sagte, so, bist du jetzt bereit? Er sagt, innerlich betete er. Und er schob den Lauf der Pistole stark an seine Stirn, dass er sogar etwas zurückgehen musste. Aber plötzlich sagte, weiß er nicht, was über ihn gekommen ist. Da rief er aus und sagt, schießen Sie drauf los. Ich sehe im Glauben schon meinen Herrn. Aber er schoss nicht. Und plötzlich sah er, wie die Hand zitterte. Und dann, ehe das die Pistole niederlegte auf den Tisch. Und dann sagte der junge Mann, welch ein Christ bist du? In was für eine Kirche gehst du? Solches habe ich noch nie erlebt. Dein Glaube ist so stark, dass du dich nicht vor dem Tod fürchtest. Sag mir, wo stehst du geistlich? Und da schrie die Mannschaft um ihn herum, töte ihn, töte ihn. Wenn der Boss ihn nicht tötet, dann erstechen wir ihn. Und sie kamen auf ihn los mit ihren Messern und hielten die Messer an seinem Hals. Und der Boss sagte, halt! Ihr habt kein Recht, etwas zu tun ohne meine Erlaubnis. Lasst die Hände von diesem jungen Mann. Sagt, junger Mann, gehe, da ist die Tür. Er konnte es nicht glauben. Er verließ den Raum, ging gleich zum Rektor. Der saß an seinem Stuhl, an seinem Tisch und hielt seinen Kopf. Als der junge Mann an die Tür klopfte, sagte der Rektor, komm in. Er kam hinein und als er ihn sah, wurde er ohnmächtig und fiel auf den Boden. Der Rektor, als er zu sich kam, sagte der junge Mann, was ist geschehen? Ich wartete darauf, dass ich die Nachricht bekam, dass sie dich getötet hatten. Er sagt, Jesus ist der Siegesheld. Erzählte ihm, was geschehen war. Jesus ist der Richter, der Gesetzesgeber, der König aller Könige. Er wird uns retten. Unsere Rettung kommt nur von ihm. Und wenn wir ihn erkannt haben als der Richter und der Gesetzesgeber, und der König, dann können wir ihm treu bleiben. Vor einiger Zeit gingen einige Mitarbeiter zu einem Freudenhaus. In Südafrika ist jetzt Freiheit. Die Freudenhäuser kommen auf wie die Pilze. Freiheit für alles Ungerechte. Aber die Christen machen sich jetzt auf, schließen sich zusammen und sagen, nein, das kann nicht so weitergehen. Und da ging es standen sie vor diesen Freudenhäusern und sagt, Jesus duldet das nicht. Eine junge Dame kam heraus, die sagte, ich bin jetzt mit diesem Leben beschäftigt. Ich bin jetzt eine Prostituierte. Ich verkaufe meinen Leib. Wisst ihr warum? Ich habe den Herrn Jesus aufgenommen als meinen Heiland. Ich habe geglaubt, ich bin wiedergeboren. Es hat mir nicht geholfen. Heute verkaufe ich meinen Leib und sozusagen genieße mein Leben, weil ich enttäuscht worden bin mit dem Christentum. Nun, lieben Freunde, wie ist das zu erklären? Es gibt manche, die sagen, ich habe mich schon dutzendmal entschieden für Jesus Christus, aber ich bin nicht frei geworden von der Sünde Macht. Ich bin noch ein Sklave des Fleisches, ein Sklave der Sünde. Warum? Wissen Sie warum? Wir nennen uns gläubig und kennen nicht den Richter und kennen nicht den Gesetzesgeber und kennen nicht den König. Und dann bekommen wir keine Hilfe. Sehen Sie die Reihenfolge Gottes hier. Das erste ist der Richter. Wenn wir das Heil erleben wollen, das erste müssen wir dem Richter begegnen, dass die Sünde in uns gerichtet wird. Wenn wir zum Kreuze kommen, das Kreuz ist, wo die Sünde und der Sünder gerichtet worden ist. Am Kreuz auf Golgatha hat Gott mit der Sünde abgerechnet. Wir müssen zum Kreuz kommen und das erste ist das Gericht. Als die samaritische Frau ihre Begegnung hatte mit Jesus Christus am Jakobsbrunnen, da sagte Jesus zu ihr, gib mir zu trinken. Sie staunte darüber und sagte, wie ist das bloß möglich? Du bist doch ein Jude. Ich bin eine samaritische Frau. Ich bin ein Mischling. Apartheid hat es nicht mit den Buren oder mit den Engländern in Südafrika begonnen. Apartheid hat es schon je in der Welt gegeben. Und es gibt heute noch in jedem Herzen, wo Jesus nicht regiert, gibt es eine Art Apartheid. Wo man diskriminiert. Und leider gibt es heute Menschen, die sagen, man soll nicht diskriminieren. Aber sie diskriminieren gegen das Christentum. Sie diskriminieren gegen die Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi. Und als Jesus ihr sagte, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Da sagte sie, gib mir den Pfund. Aber wer vom Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nimmer wieder dürsten. Sondern dieses Wasser wird eine Quelle, das sprudelt und überfließt. Da sagt sie, hey, gib mir dieses Wasser. Er sagte, rufe deinen Mann. Sie sagt, ich habe keinen Mann. Er sagt, das hast du gut gesagt. Du hast keinen Mann. Tatsächlich hast du auch keinen Mann. Du hast schon 5 Männer gehabt. Mit dem du jetzt lebst, gehört dir nicht. Erschrocken war sie. Sie lief in ihre Stadt und sagt, kommt und sieht, ob dieses nicht der Messias ist. Der hat mir alles gesagt. Sehen Sie, sie traf den Richter. Der brachte ihr Leben ans Licht. Der brachte ihre Sünden ans Licht und strafte sie. Das ist rein biblisch. In Johannes Kapitel 16 sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, ich muss zu dem, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht zu ihm gehe, wird der Tröster nicht kommen. Als sie das hörten, war ihr Herz mit Trauen erfüllt. Sie waren betrübt, voll Trauens. Der Herr, als er das sah, sagte, warum sind eure Herzen so betrübt? Weil ich euch gesagt habe, dass ich von euch muss zu dem, der mich gesandt hat. Ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut, dass ich euch verlasse. Sonst kommt der Tröster nicht. Wenn der Tröster gekommen ist, wird er die Welt strafen über die Sünde. Das Erste, wenn der Geist Gottes wirkt, dann straft er die Menschen wegen ihrer Sünde. Das Erste, wenn der Geist Gottes wirkt, stellt er Jesus Christus als den Richter. Zacchaeus das Gleiche. Als Jesus ihm sagt, steig ab vom Baum, du musst heute bei mir einziehen. Als er im Haus war, stand er auf und sagte, Herr, wo ich den Menschen betrogen habe, alles, was ich gestohlen habe, bringe ich zurück, vierfältig. Eine deutsche Mark, dann gebe ich ihm 4 deutsche Mark zurück. Jesus sagt, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Wenn Jesus kommt, dann begegnen wir den Richter. Wir begegnen auch den Gesetzesgeber an zweiter Stelle. Er ist der Gesetzesgeber. Er hat uns die 10 Gebote gegeben. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht lügen und betrügen. Du sollst die Eltern ehren. Du sollst Gottes Name nicht missbrauchen. Du sollst nicht Ehe brechen. Das sind Gottes ewige Gesetze. Aber der große Gesetzesgeber schreibt die nicht nur auf steinerne Tafeln, sondern auch auf die Tafeln des Herzens. Gott sei Dank, dass bei einem wahren Christen, wo Jesus im Herzen lebt, das Wort Gottes nicht nur auf Papier geschrieben steht, sondern auch im Herzen. Gott schreibt, Jesus schreibt seine Gesetze in unsere Herzen und Sinne hinein. Nicht nur, dass wir das wissen, solle nicht die Ehe brechen, solle nicht stehlen, sondern dass er das tief in unsere Herzen hineinprägt. Kennen wir Jesus Christus als den Richter? Hat es schon eine Stunde gegeben oder Tag in unserem Leben, wo er unsere Sünden aufgedeckt hat und wir uns des bewusst waren, wir stehen vor einem Richter? Zweite, der Gesetzesgeber, Herr, ich habe dein Gesetz übertreten, ich bin schuldig, vergib mir. Und dann schreibt er sein Gesetz in unsere Herzen. Und dann als König, dass wir ihn krönen als König in unserem Leben, dass er ausschließlich, hundertprozentig das Sagen hat in unserem Leben, dass sein Wille geschehen kann, auch in unserem Herzen, in unserem Leben, da beginnt es dort, in unserem eigenen Leben, dass Jesus Christus herrscht als König. Alles sei ihm untertänig, dass wir uns ihm vollkommen ausliefern. Und der Herr Jesus hat zu den Menschen gesagt, warum nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch gebiete? Und dieser Herr, von dem kommt Rettung, von dem kommt Heil. Also die Hure in Durban. Die sagte, ich bin zu Jesus gekommen, er konnte mir nicht helfen. Das war eine oberflächliche Sache. Die hat ihn nicht gekannt als Richter, die hat ihn nicht gekannt als der Gesetzesgeber, die hat ihn nicht erfahren als den König. Lieben Freunde, wenn wir Heil erfahren wollen von dem lebendigen Gott, der helfen kann, dann muss es dieser Gott sein. Außerdem wird unser Christentum eine halbe Sache sein. Ich bin ein Tag zu spät in der Schweiz angekommen auf dieser Reise. Morgen ist der letzte Tag hier in Deutschland. Von hier müssen wir nach Rumänien, um dort eine Tournee zu beginnen. Und 2 Tage vor unserem Abflug, da ließ der Klerk mich wissen, dass ich ihn sehen könnte. Ich ging mit einigen führenden Männern zu ihm. Wir hatten vor einigen Wochen eine Pfarrkonferenz bei uns auf der Missionsstation, wo über 1000 Pfarrer und Verkündiger des Evangeliums sich versammelt hatten. Wir haben das nun so gemacht in Südafrika, dass wir die Menschen, die Christen, aufgerufen haben und sagt, wer ist ein Christ, der für die Wahrheit steht? Der melde sich. Und so haben wir über 50.000 Christen, die sich zusammengeschlossen haben in ganz Südafrika. Die streiten nun für die Wahrheit. Wenn in der Zeitung etwas Gottloses steht, dann schreiben sie an die Zeitungen und sagen, das ist nicht biblisch, Gott duldet das nicht. Nicht als Gruppe, sondern einzeln. Und dann als Gruppe. Sie nennen sich CFT, Christians for Truth, Christen für die Wahrheit. Aus allen Kirchen, Protestanten, Katholiken, jeder, der sagt, ich stehe für die Wahrheit des Wortes Gottes, für das Evangelium, ist frei, sich anzuschließen. Denn in der Welt ist es so, wenn Sie einen Brief bekommen, zählt der Brief für 8000 Menschen oder 10.000. Wenn im Fernsehen etwas falsch ist, schreiben Sie dorthin. Wenn in der Erziehung etwas falsch geht, so schließen die Christen sich zusammen und streiten als die Streiter Jesu Christi, kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Und das ganze südafrikanische Bild hat sich sozusagen verändert. Die christlichen Ärzte schließen sich zusammen, sie nennen sich Doctors for Life. Wenn es heißt Kindermord, Abtreibung, dann schließen die gläubigen Ärzte sich zusammen und sagen, nein, das darf nicht sein. Wir sind fürs Leben und nicht fürs Verbrechen und für den Mord. Die christlichen Lehrer haben sich zusammengeschlossen und sind Teachers for Life. Und wenn sie in ihren Büchern etwas Unchristliches sehen, sagen sie zu ihrem Departement und zu der Regierung, wir sind nicht bereit, die Menschen das zu lehren. Die Rechtsanwälte haben sich zusammengeschlossen und sagen, wir stehen für die Wahrheit. Und es ist interessant, wie der Ball des Evangeliums vom einen zum anderen geworfen wird. Und so haben wir Pfarrer und Prediger uns zusammengeschlossen. Jedes Jahr versammeln wir uns über 1000 Menschen und sagen, so jetzt, wie gehen wir voran? Wir schweigen nicht. Wir sagen, wir wollen Wächter sein auf den Mauern Jerusalems. Und wenn der Feind einbricht, wollen wir reden. Und darum waren wir bei dem de Klerk und sagten, wir fordern, dass Südafrika, das 77% christlich ist, unter 5% sind andere Religionen. Darum sind wir in der Mehrheit, wir wollen ein christliches Südafrika haben. Wenn auch einige Theologen sagen, nein, wir sagen ja. Demokratie gehört, taucht überall, nur nicht im Christentum. Sagen wir das nicht. So konnten wir dem de Klerk vorlegen, was wir erwarten. Wir sagen, im neuen Grundgesetz soll auf Gott gebaut werden. Wir wollen kein säkulares Südafrika. Wir wollen ein christliches Südafrika. Wir wollen den dreieinigen Gott. Darauf soll das neue Südafrika gebaut werden. So gehen wir dann zu jeder Partei, das sind 26 Parteien, dann sagen wir den Führern der Parteien, was sagen sie über Gott? Was sagen sie über Jesus Christus? Was sagen sie über Abtreibung? Was sagen sie über Unsittlichkeit? Was sagen sie über Aufklärung in den Schulen, Sexualunterricht? Was sagen Sie über Pornografie? Lieben Freunde, es ist interessant, Ihre Reaktionen zu sehen. Die bekommen das mit der Angst. Und wir sagen, wir werden ganz Südafrika allen Christen, allen Menschen das sagen. Wir schreiben das auf. Diese Partei bekennt sich hierzu, die dort. Wir schreiben keinen Menschen vor, wie er wählen soll. Aber wir sagen, wählt so, dass wenn ihr vor den Richter und Gesetzesgeber und König erscheinen müsst, dass ihr ein reines Gewissen habt. Lebt dementsprechend. Und das hat solch einen Einfluss, dass sogar die Kommunisten ihre Taktik vollkommen verändert haben. Ich bekam einen Brief in die Hände in diesen Tagen, ein kommunistischer Brief, oben der rote Stern, Hamme und Sichel und mit einer großen Taube mit dem grünen Zweig zurück in Noahs Arche. Ist das nicht interessant? Das passt, harmoniert nicht. Aber sie merken, dass es jetzt ein Glaubenskampf ist. Und wenn wir uns gegen Gott stellen, sind wir verloren. Denn wir sagen den Menschen, sagen alle Welt, ohne Gott sind wir verloren. Gibt es kein neues Südafrika? Gibt es keine Zukunft? Und das ist interessant zu sehen. Als vor einiger Zeit, schon einigen Monaten, ein Geschäftsmann zu Mandela ging und sagt, Vater Mandela, sag mir, was sagen Sie von Gott? Er sagte, ach, lieber Freund, ich bin schon ein alter, greiser Mann. bald bin ich tot, belästige mich nicht mit solchen Sachen. Wir sagen natürlich, je älter man ist, desto mehr muss man dran denken. Dann ging er zu Cyril Ramaphosa. Das ist der Nachfolge, soll der Nachfolge Mandela sein. Und sagt, Bruder, was sagst du denn von Jesus Christus und von Gott? Er stand, überlegte sich, dann liefen die Tränen herab. Das müssen Sie wissen, was das bedeutet. Cyril Ramaphosa als junger Mann war ein gläubiger Christ. Als Student in der Universität war er ein Verkündiger des Evangeliums Jesu Christi. Wo er nur konnte, legte er sein Zeugnis ab. Aber dann kam die Politik und Marxismus in sein Herz hinein. Es war Ende vom Lied. Wenn er heute gefragt wird, was sagst du von Gott, von Jesus Christus, laufen die Tränen herab. Wie schwer ist es doch, wenn ein Mensch rückfällig wird. Mandela ging nicht in die Kirche. Aber ihnen zu zeigen, wie das Wirken Gottes nun durchs ganze Land geht. Jetzt vor kurzem bekannte Mandela, ich gehe auch in die Kirche. Neulich war eine Großversammlung und da haben die Journalisten ihn fotografiert, als er die Hände klatschte und er sagte, ich klatsche die Hände für Jesus Christus. Und dann vor einigen Tagen ging in einen Gottesdienst und da kamen die Journalisten und fotografierten mit den Kameras, als er Kommunion Heiligabend mal feierte. Als wir bei dem de Klerk waren, da sagte, lieben Freunde, ich will kein Heuchler sein. Und wie meine Opposition das tut, nur um Stimmen zu gewinnen, das Abendmahl feiern. Wir sagten, ja, Herr Präsident, Sie sagen wohl so, aber wir erwarten, dass Sie in aller Öffentlichkeit uns sagen, wo Sie stehen, gegenüber Jesus Christus und Gott. Das erwarten wir als Christen. Wir wollen Männer haben, die gottesfürchtig sind. Männer auch in der Politik. Wir sind nicht damit zufrieden, dass sie sagen, wir sind in der Politik. Lasst uns machen, was wir wollen. Nein, Gott ist auch ihr Richter. Gott ist auch ihr Gesetzesgeber. Und wenn Jesus Christus nicht unser Richter ist, was für Richter werden wir haben in der Welt? Wenn Gott nicht unser Gesetzesgeber ist, was für Gesetze werden gemacht werden in der Welt? Wenn Gott nicht unser König ist, wer wird seinen Platz einnehmen? Der Humanismus? Die Gottlosigkeit? Auf keinen Fall. Die Bibel gilt heute noch und soll in unserem Leben gelten und in aller Welt und für alle Welt. Wir sind überaus dankbar, da sind zwei Bücher erschienen in der russischen Sprache. Das erste Buch über die Erweckung, das heißt Erweckung beginnt bei mir. Das zweite Buch, Titel ist, das Gericht Gottes muss beim Hause Gottes beginnen. Wir sind dankbar, dass in kurzer Zeit fast 500.000 Bücher verkauft worden sind. Zeigt uns den Hunger in Russland, wie die Menschen dürsten nach der Wahrheit. Aber überall ist es so, auch hier in Deutschland, in aller Welt, ist ein Wachwerden. Und wir Christen müssen dort sein mit der Botschaft des Evangeliums. Und alle Welt soll erkennen, dass Jesus der Herr ist, der Richter, er ist der Gesetzesgeber, er ist der König. Das Heil kommt nur von ihm. Wenn Sie geholfen werden wollen mit Ihren persönlichen Problemen, kommen Sie zu diesem Mann, von dem wir hören im Jesaja 33, Vers 22. Es gibt keine Hilfe von einem anderen, nur von ihm. Auch Deutschland muss sich zu diesem wenden, auch unsere Kirche. Aber wo beginnt's? Lasst es heute Abend in unserem Herzen persönlich beginnen. Krönen Sie Jesus Christus als Herr. Nicht mit einer Dornenkrone zum Hohn und Spott, aber indem sie sich ihn beugen, untertänig sind und gehorsam sind. Und dass er sein Gesetz in ihrem Leben schreiben kann. Dass sie die Bibel ausleben und er der Richter, der Entscheidende ist in ihrem Leben. Der Herr schenke, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter seines Wortes sind. Lasst uns beten. Herr, lass dein heilig Wort nicht leer an uns vorübergehen. Wer dich nicht kennt als Richter, dass er dich doch heute Abend erkennt. Wer dich nicht kennt als Gesetzesgeber und als der, der sein Wort in unsere Herzen prägt und schreibt, möge das in dieser Stunde geschehen. Und als König aller Könige, damit uns geholfen wird und dass wir das Heil widerfahren. Und mach aus uns, Herr, Zeugen Jesu Christi, die eine klare Botschaft des Lebens haben und eine klare Botschaft des Zeugnisses, dass alle Welt erkennt, dass ohne Gott wird es uns nicht gelingen. Aber wenn wir am ersten trachten nach dem Reiche Gottes, wird uns alles zufallen.